Longevity. Der Wunsch nach Langlebigkeit ist so alt wie die Menschheit selbst. Schon in frühen Kulturen suchte man nach Elixieren des Lebens oder mythischen Quellen der Jugend. Heute sind es Medizin und Technologie, die neue Herausforderungen wecken. Von Gentherapien über Medikamente bis hin zu digitalen Innovationen, die das Alter messbar machen sollen. Die entscheidende Frage lautet, zählt am Ende wirklich nur die Lebensdauer oder nicht vielmehr die Gesundheitsspanne, also die Jahre, die ohne schwere Einschränkungen gelebt werden können? Hallo und herzlich willkommen zu Bewegtes Leben, dem Wissenspodcast rund um Bewegung, Gesundheit und Gesellschaft mit einem besonderen Fokus auf geschlechtersensible Perspektiven. Mein Name ist Dr. Christine Lohr und ich begrüße alle HörerInnen zur aktuellen Folge. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ab sofort erscheint Bewegtes Leben einmal im Monat, immer am ersten Dienstag zur gewohnten Zeit. Der Grund? Dieser Podcast finanziert sich bisher zu 100% aus Eigenmitteln, ohne Werbung und ohne Produktplatzierungen. Um die inhaltliche Qualität und Tiefe weiterhin zu sichern, ist dieser Schritt notwendig. Wer die Arbeit schätzt und dazu beitragen möchte, dass es dieses Format langfristig gibt, ist herzlich eingeladen, uns über Stripe mit einer kleinen Spende oder auch durch Sponsoring zu unterstützen. Zurück zur Folge. In diesem ersten Teil zum Thema Longevity, auch Altersforschung genannt, schauen wir, was die Wissenschaft tatsächlich über die biologischen Grundlagen von Langlebigkeit weiß und welche aktuellen Forschungsbereiche ganz besondere Aufmerksamkeit erhalten. Immer häufiger ist von Biohacks und Interventionen die Rede, die das Leben verlängern sollen. Kältekammern, Rapamycin oder andere Methoden, die versprechen, das Altern aufzuhalten. Aber für wen gelten diese Empfehlungen eigentlich? Und spiegeln sie nicht allzu oft eine Forschung wider, die vor allem an männlichen Körpern orientiert ist? Bevor wir uns diesen Grundlagen genauer zuwenden, lohnt es sich, den aktuellen Longevity-Diskurs einzuordnen. Was steckt hinter den vielen Versprechen und wo beginnt die wissenschaftliche Evidenz? Ein wichtiger Rahmen in dieser Forschung sind die sogenannten Hallmarks of Aging. Das sind biologische Mechanismen, die seit 2013 beschrieben werden und 2023 in erweiterter Form vorliegen. Auf einige davon, und zwar die, die für Frauen besonders relevant sind, kommen wir gleich noch zurück. Zentral ist zunächst die Unterscheidung zwischen Lebensspanne, also der Zeit der reinen Lebensjahre, und der Gesundheitsspanne, also den Jahren, die ohne schwere Einschränkungen verbracht werden. Während Interventionen wie Medikamente oder technologische Verfahren oft in den Vordergrund gerückt werden, zeigen umfassende Analysen, dass Faktoren wie Bewegung, Ernährung, Schlaf und soziale Einbindung die weitaus stärkeren Treiber für eine gesunde Alterung darstellen. Hinzu kommt ein bereits angesprochenes methodisches Problem. Viele Studien zu Langlebigkeit basieren entweder auf Tiermodellen oder kleineren Pilotstudien mit einer männlich dominierten Studienpopulation. Frauen in der Peri- oder auch Postmenopause sind kaum vertreten, obwohl gerade hier prägende biologische Übergänge stattfinden. Das führt zu einer Verzerrung. Warum? Weil sich Empfehlungen, die auf Basis männlicher Daten generiert werden, eben nicht so ohne weiteres auf Frauen übertragen lassen. Die wissenschaftliche Literatur mahnt deshalb zur Vorsicht. Zwar gibt es vielversprechende Ansätze, doch die solide Evidenz, also der Beweis für geschlechtsspezifische Effekte, steckt aktuell noch in den Anfängen. Kommen wir zu den Kernfragen dieser Episode. Welche biologischen Faktoren prägen eigentlich den Alterungsprozess und welche Unterschiede bestehen zwischen Frauen und Männern? Und was ist eigentlich unter dem Morbidity-Mortality-Paradox zu verstehen? Frauen leben weltweit im Durchschnitt länger als Männer. In Europa beträgt der Unterschied rund 5 bis 6 Jahre. Doch mehr Jahre bedeutet nicht automatisch mehr gesunde Jahre. Daten zeigen, dass Frauen zwar eine höhere Lebenserwartung haben, aber einen größeren Anteil davon mit chronischen Erkrankungen oder Einschränkungen verbringen. Genau dieses Phänomen wird in der Forschung als Morbidity-Mortality-Paradox bezeichnet. Dabei spielen Alter und Region eine wichtige Rolle. In wohlhabenden Ländern mit guter medizinischer Versorgung und Prävention ist der Unterschied zwischen Lebensspanne und Gesundheitsspanne kleiner als in Regionen, in denen chronische Erkrankungen später erkannt oder unzureichend behandelt werden. Global betrachtet zeigen Analysen der Global Burden of Disease Study, dass Frauen zwar fast überall älter werden, die Zahl der Jahre mit Krankheit aber parallel dazu steigt. Oft genannt werden auch die sogenannten Blue Zones. Gemeint sind Regionen wie Okinawa in Japan oder auch Sardinien in Italien, in denen überdurchschnittlich viele Menschen älter als 100 Jahre werden. Sie werden gerne als Beweis dafür angeführt, dass ein bestimmter Lebensstil zu besonders hoher Langlebigkeit führt. Was sind die gemeinsamen Merkmale? Und zwar eine pflanzenbetonte Ernährung, viel Bewegung im Alltag, enge soziale Bindungen und wenig Stress. Doch bei kritischer Betrachtung zeigt sich, die Datenlage ist nicht immer eindeutig und jüngere Analysen weisen darauf hin, dass demografische Effekte oder auch administrative Fehler eine Rolle spielen könnten. Eines bleibt dennoch klar. Längeres Leben ist kein universelles Rezept, sondern das Ergebnis eines Zusammenspiels von Genetik, Lebensstil, gesellschaftlichen Strukturen und medizinischer Versorgung. Für Frauen bedeutet das, die zusätzlichen Jahre sind Realität. Die Herausforderung ist, diese Jahre möglichst gesund zu gestalten. Diese Zahlen machen deutlich, Frauen leben im Schnitt länger, verbringen aber auch mehr Jahre mit gesundheitlichen Einschränkungen. Dieses Spannungsfeld ist global sichtbar, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Und zwar abhängig von Alter, Region und gesellschaftlichen Bedingungen. Die spannende Frage ist nun, welche biologischen Faktoren tragen dazu bei, dass Frauen länger leben? Und warum zeigt sich trotzdem eine höhere Krankheitslast in späteren Jahren? Blicken wir also auf die biologischen Grundlagen des Alters, den Hallmarks of Aging und den Folgen für Frauen. Beginnen wir mit der Epigenetik. Was steckt dahinter? Oft ist von ihr die Rede, wenn es um Alterungsprozesse geht. Gemeint sind Veränderungen, die nicht die Gene selbst betreffen, sondern deren Aktivität. Die DNA-Sequenz bleibt gleich, aber es gibt molekulare Schalter, die bestimmen, ob ein Gen abgelesen wird oder nicht. Im Laufe des Lebens häufen sich epigenetische Veränderungen. Gene, die für Reparatur und Stabilität zuständig sind, werden leiser. Gleichzeitig werden entzündungsfördernde Programme lauter. Genau deshalb gelten epigenetische Veränderungen als ein zentraler Mechanismus des Alterns. Damit kommen wir zur Genetik direkt. Frauen verfügen über zwei X-Chromosomen, die viele Gene für das Immunsystem tragen. Diese doppelte Ausstattung wirkt wie ein Sicherheitsnetz. Fällt also eine Genkopie aus, kann die zweite einspringen. Männer haben diesen Vorteil nicht, da sie nur ein X besitzen. Auch die Telomere sind von Bedeutung. Diese Schutzkappen an den Enden der Chromosomen verkürzen sich mit jeder Zellteilung. Frauen haben im Schnitt längere Telomere, was auch auf eine langsamere Zellalterung hinweist. Kommen wir zu den Mitochondrien, die sogenannten Kraftwerke unserer Zellen. Diese produzieren Energie und regulieren Signalwege, die den Alterungsrhythmus bestimmen. Mit zunehmendem Alter nimmt ihre Leistungsfähigkeit ab. Studien legen nahe, dass Frauen teilweise über effizientere Anpassungsmechanismen verfügen, die ihren Stoffwechsel länger stabil halten. Doch Altern betrifft nicht einzelne Zellen allein. Zellen stehen im ständigen Austausch über Botenstoffe und Vesikel, das sind Transportmechanismen innerhalb der Zellen, und auch Hormone. Auch als interzelluläre Kommunikation bezeichnet. Mit der Zeit kommt es zu Störungen dieser Kommunikation. Reparatursignale verlieren an Wirkung, während entzündungsfördernde Prozesse zunehmen. Die Forschung spricht in diesem Zusammenhang von Inflammaging, einer niedriggradigen, dauerhaften Entzündung, die Alterungsprozesse beschleunigt und chronische Erkrankungen fördert. Bei Frauen verstärkt sich dieser Trend während der Wechseljahre, weil der entzündungshemmende Einfluss von Östrogen langsam wegfällt. Schauen wir uns das Immunsystem an. Frauen haben in jüngeren Jahren den Vorteil einer stärkeren Immunabwehr. Das schützt sie besser vor Infektionen, kann aber auch zur Kehrseite führen. Was ist damit gemeint? Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis oder Multiple Sklerose treten bei ihnen deutlich häufiger auf. Besonders sichtbar wurde der Unterschied während der Covid-19-Pandemie. Warum? Männer hatten im Durchschnitt schwerere Krankheitsverläufe und höhere Sterberaten, während Frauen häufiger an Long-Covid litten. Auch bei Influenza zeigen sich Unterschiede. Männer erkranken oft schwerer, Frauen entwickeln nach Impfungen stärkere Antikörperantworten. Ein weiterer Faktor bezieht sich auf unsere Stammzellen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Regenerationsfähigkeit von Stammzellen ab. In Muskeln, Knochen und Blut. Bei Frauen beschleunigen die Wechseljahre diesen Prozess, etwa durch den Rückgang von Östrogen, das normalerweise Regeneration unterstützt. Das zeigt, wie zentral die Hormonlage als eine Art Schutzschirm in jüngeren Jahren im weiblichen Organismus wirkt. Östradiol, E2, das wirksamste Östrogen in den fruchtbaren Jahren, hält die Gefäße elastisch, stabilisiert die Knochen und unterstützt kognitive Prozesse. Mit dem Absenken der Spiegel verändert sich das Bild. Was heißt das? Zum Beispiel können Cholesterinwerte steigen, der Blutdruck zunehmen und der Knochenabbau beschleunigt sich. Gleichzeitig verschiebt sich die Fettverteilung. Viszerales Bauchfett nimmt zu, was eng mit Insulinresistenz und Diabetesrisiko verbunden ist. Auch das Nervensystem wird verletzlicher, was das Risiko für Alzheimer und andere Demenzerkrankungen erhöht. Diese Phase ist also kein Lifestyle-Problem, sondern ein biologischer Einschnitt mit weitreichenden Folgen. Dazu noch ein Satz zum Thema Muskulatur und Östrogenrückgang. Östradiol wirkt direkt auf die Muskulatur, indem es die Steuerung von Calcium verbessert. Also jenem Ion, das die eigentliche Muskelkontraktion auslöst. Solange dieser Einfluss vorhanden ist, arbeiten die Muskeln effizienter und ermüden langsamer. Mit dem Rückgang von Östradiol in den Wechseljahren verschlechtert sich dieses Zusammenspiel, was den Verlust an Muskelkraft beschleunigt. Gleichzeitig hemmt es den Abbau von Muskelproteinen und fördert den Erhalt der Muskelmasse. Was hat das jetzt mit Longevity zu tun? Nun, mit sinkenden Östradiolspiegeln in der Lebensmitte verschlechtert sich die Muskelqualität deutlich, was den Verlust an Muskelkraft beschleunigt und das Risiko für Sarkopenie erhöht. Gerade weil die Muskulatur aber ein zentrales Stoffwechselorgan ist, hat dieser Rückgang weitreichende Folgen für die Gesundheitsspanne von Frauen. Kommen wir zu einem weiteren Mechanismus. Und zwar dem Verlust der sogenannten Proteostase. Damit ist die Fähigkeit der Zellen gemeint, Proteine in der richtigen Form zu halten und fehlerhafte Moleküle abzubauen. Mit dem Alter gerät dieses Gleichgewicht ins Wanken. Fehlgefaltete Proteine sammeln sich an und beeinträchtigen die Funktion der Zellen. Besonders im Gehirn spielt das eine Rolle und ist mit einer Erklärung, warum Frauen ein höheres Risiko für Alzheimer haben. Kommen wir zum Darmmikrobiom. Zusätzlich rückt das Mikrobiom des Darms in den Fokus. Mit dem Alter nimmt seine Vielfalt ab und entzündungsfördernde Bakterien gewinnen an Einfluss. Dieser Umbau wirkt sich auf Stoffwechsel, Immunabwehr und auch Gehirn aus. Studien zeigen, dass die hormonellen Veränderungen während der Wechseljahre die Zusammensetzung des Mikrobioms weiter verschieben. Das könnte auch miterklären, warum nach der Menopause Adipositas, Insulinresistenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufiger auftreten. Ein kurzes Zwischenfazit. Zusammengenommen erklären diese Mechanismen das sogenannte Morbidity-Mortality-Paradox. Frauen leben zwar länger, sind aber in späteren Jahren häufiger von chronischen Erkrankungen betroffen. Die genetischen und zellulären Vorteile, die sie in jungen Jahren schützen, kehren sich mit zunehmendem Alter und insbesondere nach der Menopause teilweise ins Gegenteil um. Für die Frage nach Longevity bedeutet das, es geht nicht nur um zusätzliche Lebensjahre, sondern darum, diese Jahre möglichst gesund zu gestalten. Die biologischen Unterschiede zeigen, dass Altern geschlechtsspezifische Muster hat und sich in der Lebensmitte noch einmal entscheidend verändert. Für das Verständnis von Longevity ist dieser Bruch zentral, weil er zeigt, warum Prävention und Gesundheitsstrategien in der Lebensmitte von zentraler bzw. sehr großer Bedeutung sind. Doch jenseits dieser Grundlagen stellt sich die Frage, welche Wege die Wissenschaft heute erforscht, um den Alterungsprozess gezielt zu beeinflussen. Von epigenetischen Uhren über Medikamente bis zu neuen Therapieansätzen. Welche Ansätze gelten als vielversprechend und wo sind die Grenzen? Kommen wir zu den aktuellen Forschungsfronten. Wenn über Longevity gesprochen wird, fällt oft ein Begriff, die biologische Uhr. Gemeint sind sogenannte epigenetische Uhren, die Veränderungen am Erbgut messen und so anzeigen sollen, wie schnell ein Organismus altert. Sie unterscheiden sich vom chronologischen Alter und gelten als Marker dafür, ob jemand biologisch jünger oder älter ist, als es das Geburtsdatum vermuten lässt. Doch die meisten dieser Modelle wurden an männlichen Probanden entwickelt. Ob sie die Alterungsprozesse bei Frauen, insbesondere ab der Lebensmitte, zuverlässig abbilden, ist bislang nicht ausreichend untersucht. Ein zweites Forschungsfeld dreht sich um Autophagie, also ein Recyclingprogramm der Zellen. Dabei werden geschädigte Bestandteile abgebaut und wiederverwertet. Wie lässt sich dieser Prozess anregen? Dieser Prozess lässt sich durch Kalorienrestriktion, Sport oder bestimmte Wirkstoffe anregen. Tierstudien haben gezeigt, dass Rapamycin, ein Medikament aus der Transplantationsmedizin, die Lebensdauer verlängern kann, indem es diese Autophagie aktiviert. Beim Menschen fehlen aktuell jedoch überzeugende Daten und fast alle präklinischen Studien wurden an männlichen Tieren durchgeführt. Wie sich Geschlechtshormone auf diese Prozesse auswirken, ist weitgehend unklar. Auch das Diabetes-Medikament Metformin steht im Fokus. Bei Tieren wirkt es lebensverlängert und manche Menschen ohne Diabetes nehmen es bereits in der Hoffnung auf denselben Effekt. Doch aktuell gibt es keine belastbaren Belege für eine Schutzwirkung bei gesunden Personen. Erste Hinweise deuten zudem darauf hin, dass die Wirkungen bei Frauen und Männern unterschiedlich ausfallen könnten. Systematische Analysen fehlen aber bisher. Ein wichtiger Baustein in der Longevity-Forschung ist auch IGF-1, das Insulin-like Growth Factor. Gemeinsam mit Insulin steuert es Signalwege wie mTOR, die über Wachstum oder Reparatur entscheiden. In Tierstudien verlängert eine geringere IGF-1-Aktivität die Lebensspanne, weil weniger Energie in Wachstum und mehr in Schutzmechanismen fließt. Beim Menschen ist aber dieses Bild komplexer. Niedrige IGF-1-Spiegel können Krebsrisiken senken, gleichzeitig aber Muskelabbau und Osteoporose fördern. Für Frauen ist das besonders relevant, denn IGF-1 hängt eng mit Östrogen zusammen. Vor der Menopause sind die Werte höher, danach sinken sie deutlich. Das erschwert Muskelerhalt und Knochengesundheit und zeigt, wie wichtig die geschlechtsspezifische Perspektive ist. Noch experimenteller sind sogenannte Senolytika. Das sind Substanzen, die sollen alternde, nicht mehr funktionstüchtige Zellen gezielt abtöten. In der Theorie könnte das die Belastung durch entzündungsfördernde Stoffe verringern. Erste Studien in der Krebsforschung liefern Hinweise, doch im Bereich Longevity sind die Ergebnisse noch spekulativ. Auch hier gilt, bisherige Studien differenzieren kaum nach Geschlecht. Am meisten Aufmerksamkeit erhalten aktuell die GLP-1-Agonisten. Ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt, werden sie inzwischen auch bei Adipositas eingesetzt. Neuere Studien deuten darauf hin, dass sie nicht nur das Gewicht beeinflussen, sondern möglicherweise auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer und sogar Krebs schützen könnten. Allerdings stammen die Daten überwiegend aus Studien mit einer männlich dominierten Studienpopulation. Ob die Ergebnisse auf Frauen in und nach der Menopause übertragbar sind, ist bisher unklar. Allen diesen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie zeigen, wie intensiv derzeit geforscht wird, aber auch, wie groß die Lücken sind, wenn es um eine geschlechtsdifferenzierte Betrachtung geht. Zusammengefasst zeigt sich, Frauen leben im Durchschnitt länger als Männer, doch die biologische Grundlage dieser Langlebigkeit ist äußerst komplex. Genetische Faktoren, Telomere, Mitochondrien, Immunabwehr, Entzündungsprozesse, das Mikrobiom und schließlich die hormonellen Übergänge erklären, warum Frauen einerseits Vorteile haben, andererseits in späteren Jahren häufiger chronisch erkranken. Der Rückgang von Östrogen in den Wechseljahren ist dabei ein ganz entscheidender Wendepunkt. Damit wird deutlich, Longevity ist kein einheitliches Konzept, sondern hängt eng mit Geschlecht, Lebensphase und biologischen Mechanismen zusammen. In der nächsten Folge geht es um die Praxis. Wir fragen, wie sich die Gesundheitsspanne aktiv gestalten lässt. Durch Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressregulation und soziale Einbindung. Und wir ordnen ein, welche Rolle Biohacks und Supplements spielen können. Wo steckt echte Evidenz und wo bleibt es beim reinen Versprechen? Denn biologische Grundlagen sind nur eine Seite. Die andere ist, was Frauen in der Lebensmitte konkret tun können, um diese Jahre gesund und aktiv zu gestalten. Und das ist eine ganze Menge. Denn mittlerweile geht die moderne Altersforschung davon aus, dass nur etwa 10-30% des Alterungsprozesses genetisch festgelegt ist. Doch dazu mehr im zweiten Teil zum Thema Longevity. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal von Bewegtes Leben. Gemeinsam schaffen wir Raum für neue Perspektiven und echte Vielfalt, denn Veränderung beginnt dort, wo wir sie sichtbar machen.